Ich grüße euch auch von meiner Seite in dieser spannenden Zeit, besonders natürlich auch die, die dann jetzt im Telefon oder online dabei sind, was dann hoffentlich dann auch viele aus unserer Gemeinde sind, wenn wir hier nicht so viele sind. Und nein, ich will keine spezielle Predigt wegen dem Coronavirus machen, habe ich nicht vor. In unserem Text heute, wir wollen über Titus 3, wenn ich in den letzten Abschnitt kommen vom Titusbrief, nachdem wir so ein halbes Jahr jetzt durch den ganzen Brief durchgekommen sind, und da einfach auch nochmal die Botschaft drin zusammenfassen. Aber da heißt es im letzten Satz: Die Gnade sei mit euch allen. Ja, ich hoffe, das sagt einfach alles zu dem aktuellen Thema aus. Die Gnade sei mit euch allen. Ja, Gott ist da, auch in seiner Gnade bei uns. Und wir dürfen wissen, es geschieht nichts ohne ihn und ohne seinen Willen. Ja, auch das, was jetzt in der Welt passiert, auch das, auch da hat Gott seine, leitet auch das. Er hat die Dinge in der Hand und somit auch uns, egal wie es dann bei uns passiert. Er hat es im Griff. Und er sagt, alles muss uns zum Guten mitdienen. Auch wenn es Leiden sind. Ja, gerade auch im Petrusbrief, in der Bibelstunde immer wieder durchmachen. Auch wenn es Leiden sind, er hilft durch. Jetzt auch in dieser Situation. Deswegen soll nicht speziell darum gehen, sondern eben um Titus 3, Vers 9 bis 15. Und ich will uns das am Anfang vorlesen. Den letzten Abschnitt in unserer Predigtreihe darüber. Titus 3, ab Vers 9. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos, gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Bevor wir uns den Text anschauen, würde ich noch beten. Vater, ich danke dir, dass du der Herr bist über die ganze Welt, über unser Leben. Und auch jetzt für dein Wort, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt dein Wort gebrauchst, um uns auf dich auszurichten, das, was du uns auch heute sagen willst. Ja, auch in all dem, was gerade in der Welt und hier in unserem Land vor sich geht. Herr, da rede auch zu uns. Richte uns auf dich aus. Leite uns durch deinen guten Geist jetzt. Vielen Dank dir. Amen. So, dieser Abschluss von dem Titusbrief, der handelt eigentlich von Streitfragen, von der Unterstützung des Evangeliums und von Grüßen. Nicht mehr so ein paar einzelne Abschnitte oder Themen. Deswegen, die wollen wir uns auch dann einzeln anschauen. Zuerst in Vers 9 bis 11 die Warnung vor unnützen Streitfragen der Irrlehrer. Dann in Vers 12 bis 14 die Unterstützung für Prediger des Evangeliums. Und dann noch drittens Vers 15 den Abschlussgruß und damit auch ein bisschen die Zusammenfassung des ganzen Briefs, den wir uns jetzt über dieses bisschen mehr als halbe Jahr angeschaut haben. Also einmal die Warnung, dann die Unterstützung für Prediger des Evangeliums und den Abschlussgruß. Und dazu gleich nochmal den ersten Abschnitt, diese Warnung vor unnützen Streitfragen der Irrlehrerin. Ich lese uns da nochmal Vers 9 bis 11. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst und durch sich selbst verurteilt ist. Wir haben ja im letzten Abschnitt damit in den letzten zwei Predigten über den Abschnitt 1 bis 8, Verse 1 bis 8 gehandelt haben wir gesehen, was wir dann auch schon in Kapitel 2 gesehen haben, was eigentlich so den ganzen Titusbrief durchzieht, was so das Hauptanliegen des Titusbriefes ist, dass ein Christ sich um gute Werke bemühen soll. Ja, so hieß es in Vers 15, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sollen darauf bedacht sein, sich um gute Werke zu bemühen. Ja, weil wir allein aus Gnade, aus Gottes großer Gnade, haben wir die Wiedergeburt erfahren, ein neues Leben von Gott geschenkt gekriegt. Das heißt, Gott, er war so gut, so gnädig zu dir, dass er dich als einen sündigen Rebell gegen ihn verändert hat und zu seinem Kind gemacht hat. Und da er allein so gut zu uns war, wo wir nichts dazu beigetragen haben, gar nichts, ja, wirklich die Wiedergeburt ist, was er an uns wirkt, da nichts von uns vorausgeht. Aus dem Grund soll man dann auch so leben, wie es ihm gefällt. Ja, das meine ich mit, um gute Werke bemüht zu sein. Ja, nicht einfach nur irgendwie sich sozial zu engagieren, sondern durch diese guten Werke, ja, die auch sozial sein können, aber durch diese guten Werke dann auf Gott hinweisen. Das ist sein Ziel hier. Und das Ganze zu verkündigen und auch dann auszuleben, das ist gut und nützlich für alle Menschen. So war der letzte Satz in Vers 8. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Aber jetzt schwenkt er am Ende nochmal so, ja, als letzten Absatz vor, ein bisschen so den organisatorischen Dingen, den Grüßen und so, schwenkt er nochmal auf die Irrlehrer zurück. Kommt er nochmal auf dieses Thema zu sprechen. Ja, zwar nur kurz in drei Versen, was er dann in Kapitel 1 schon ausführlich behandelt hat. Ja, in Vers 10 bis Vers 16 haben wir uns das ausführlich angeschaut, das Thema von den Irrlehrern. Sie sind also wohl wirklich weit verbreitet und wirklich gefährlich. Ja, also das ist so ein Thema, was den Titusbrief auch ein bisschen einklammert, ja, um was es auch geht. Auch so ein Hauptthema. Ja, nicht, dass wir uns ständig mit den Irrlehrern beschäftigen sollen, aber den Hinweis haben, passt da auf, das ist wichtig. Da warnt uns Gott wirklich. Ja, und aus dem Grund hat er gesagt, wie auch Älteste sein sollen, dass sie vor allem auch da gegen die Irrlehrer handhaben können. Und wie auch die ganze Gemeinde ausgerichtet sein soll, immer wieder aufs Kreuz Jesu, auf sein Wirken, sich auf die Wiederkunft Jesu freuen und so weiter. Ja, das, so sollen wir ausgerichtet sein, dass wir nicht auf die falschen Bahnen kommen, sondern dass wir von Gott ausgerichtet sind, das richtige Ausleben, eben um diese guten Werke bemüht sind, die dann Gott verherrlichen, wo es sichtbar wird, ja, die lieben ihren Gott, denen ist es wichtig, das scheint wirklich auch was Interessantes zu sein, ich will da mehr wissen. Also jetzt nochmal dieser Abschnitt von den Irrlehrern, hier heißt es, dass ihre Themen, ja, um das, was es ihnen geht, die sind im Gegensatz zu dem, was Christen tun sollen, was ja dann gut und nützlich ist für die Menschen, sind die Themen, die Irrlehrer haben, heißt es hier, unnütz und wertlos. Ja, denn sie sind unnütz und wertlos, heißt es in Vers 9. Wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt, ja, dann wird man nicht automatisch zum Irrlehrer. Das meint die Bibel nicht. Aber man tut unnütze und wertlose Dinge oder beschäftigt sich mit unnützen und wertlosen Dingen. Man fällt darauf herein und kann dadurch dann wirklich aber auch vom richtigen Weg abkommen, auf den falschen Weg. Und auf jeden Fall, was man tut, man verliert viel, viel Zeit. Ja, unnütze und wertlose Dinge, da verliert man viel Zeit mit. Hier waren es Themen, die waren besonders bei Juden damals beliebt. Ja, und somit auch, wenn Juden Christen geworden sind, war das oft noch irgendwie so ein Thema, was dann immer wieder in der Bibel vorkommt, wo immer wieder gewarnt wird. Passt da auf, dass ihr nicht diese alten Traditionen, die ihr da hattet, dass ihr nicht auf die jetzt wieder hereinfallt und da wieder euch wieder mit beschäftigt, mit diesen falschen Dingen. Und zwar haben sie zum Beispiel, wie sie heißt, aus Geschlechtsregistern, haben sie, die in meinem Alten Testament viel vorkommen, um uns eigentlich so die Messias-Linie zu zeigen. Ja? Zu zeigen, wo kommt der Messias her, dass er aus dem königlichen Geschlecht ja auch kommt. Um uns das zu zeigen, aber da haben sie aus diesen ganzen Geschlechtsregistern, Stammbäumen, haben sie wilde Spekulationen oft vorgebracht. Ja, manche haben diese Genealogien so, also allegorisch, bildlich ausgelegt und haben da alle möglichen dann wilden Lehren da reingelegt. Und das wiederum haben andere nicht so gesehen und hat zum Streit geführt. Und was war? Streit in der Gemeinde. Oder, wie es hier heißt, Streitfragen, törichte Streitfragen, ja, aus dem Gesetz, ja, jetzt vor allem in dem Kontext, ja, dass das diskutiert wird, mit wie das genau ist mit den Speisen, Speisevorschriften im Alten Testament, mit den Feiertagen und so weiter. Aber wo wir wissen, das sind alles Schatten und Bilder, die uns was zeigen sollen von dem Eigentlichen, von Christus. Ja, und nicht, dass es uns um diese Dinge so sehr geht, sondern es soll uns um das Eigentliche gehen. Ja, weil das Alte Testament ist auf jeden Fall nicht unwichtig für uns. Ja, wenn wir uns auch mit solchen Dingen aus dem Gesetz beschäftigen, das ist gut für uns. Aber es ist eine Sache wichtig. Wir müssen es recht verstehen und dürfen da keine falschen Ableitungen davon machen. Und das haben sie hier genau gemacht. Ja, ich will euch das im 1. Timotheusbrief noch zeigen, in Kapitel 1. Ja, das ist ein ziemlich teilweise ähnlicher Brief, ja, was der Timotheus eben in Ephesus teilweise erlebt hat, war manches ähnlich wie das, was Titus auf Kreta erlebt hat. Und deswegen schreibt Paulus ihnen manchmal ähnliche Dinge. Und zwar heißt es in Vers 8 und in Vers 9, Kapitel 1 von 1. Timotheus, heißt es: Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Ja, das ist gut. Das ist was Gutes, auch sich gut mit zu beschäftigen. Aber wann? Wenn jemand es gesetzesmäßig gebraucht. Ja, das heißt, wenn man es entsprechend dem, für was es gegeben wurde, wenn man es da gebraucht und so versteht. Und jetzt wie? Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose, Widerspenstige, Gottlose, Sünder, Heillose, Unheilige, Vätermörder, Muttermörder und so weiter. Ja, für solche Leute ist das Gesetz bestimmt. Gottlose, die sollen sich daran halten. Und was sollen sie dabei merken? Sie schaffen es nicht. Sie können niemals Gottes Standard erfüllen und merken, ich brauche einen Retter, der mir hilft, das zu halten. Aber man kann sich natürlich aus dem Gesetz so in irgendwelche Nebenthemen vertiefen, dass man dann völlig an diesem Ziel vorbeigleitet. Ja? Dass man diese Themen dann zum Hauptthema macht. Und nicht mehr das eigentliche Thema des Alten Testamentes. Und es ist der Messias, der Retter, Christus. Dass man von ihm her alles liest und versteht. Und genau das ist hier passiert. Und da heißt dann in Vers 3 und 4, gerade noch vom gleichen Kapitel in Timotheus, Vers 3 und 4 sagt er zum Timotheus: So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, dass du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Sich mit diesen Dingen mit einem falschen Fokus zu beschäftigen, das fördert nicht den Verwalterdienst Gottes. Es bringt nichts. Dafür hat es Gott nicht gegeben. Sondern wir müssen es eigentlich im Blick behalten, wofür er uns die Schrift gegeben hat. Nicht um irgendwelche Spekulationen dazu haben, sondern dem einen Ziel nachzugehen. Und es ist Christus. Das hat uns der Herr Jesus selber gesagt. Ja, was ihn alles betrifft im Alten Testament. Und dass die Propheten von ihm reden. Dass sie wussten, wer er ist. Nur nicht genau wussten, wann er kommt. Aber sie wussten alles von seinem Leiden, seinem Sterben, seinem Auferstehen, seiner Herrlichkeit. Das steht alles im Alten Testament. Von dem her, also das Ganze hier, das ganze Alte Testament verstehen und nicht da auf falsche Nebengleise kommen. Aber heute in unserem Umfeld sind es vielleicht andere Dinge. Ja, vielleicht schauen wir uns da keinen Stammbaum an und haben irgendwelche wilden Theorien darüber. Also ich bin zumindest noch keiner so sehr jetzt begegnet hier in unserer Gemeinde. Aber es können andere Themen sein. Es können sogar dann auch sehr biblische Themen sein, die sogar gut sind. Ja, wir können uns zu sehr mit einem Thema beschäftigen, dass wir alles andere ausblenden. Wir können zum Beispiel so sehr mit Endzeitfragen beschäftigt sein, dass wir versuchen wollen, jedes Einzelne zu deuten, das meint das Land und das hier und da, wo uns die Bibel das vielleicht gar nicht so genau sagen will, sondern uns ein Prinzip gibt und auch darin zeigt, auch Christus ist darin der Herr. Ja, wir können so sehr von dem Ganzen her leben, dass wir gar nicht mehr jetzt hier leben und ihn hier verherrlichen. Ja, oder es gibt Debatten darüber, was ist die richtige, Schriftgrundlage, welche ursprüngliche griechische Text. Das sind alles wichtige Fragen mit dem Textus Receptus und so weiter, aber die können auch so viel Streit hervorbringen und am Ziel vorbeigehen. Und da, auch wenn es nicht unwichtig ist, wirklich immer auf dem Boden der Schrift zu bleiben und beim Zentrum, bei Christus und nicht irgendwo anders auf Nebengleisen fahren und dann nicht kommen mit, ich denke aber, das ist so oder so. Nee, sondern wenn man vielleicht auch solche Bücher oder sowas hat, die einem geistliche Dinge vermitteln wollen, aber nicht auf Grundlage der Schrift sind, dann entsorgt sie einfach. Das führt nur zu törichten Streitfragen, wie es hier heißt, wenn jeder seine eigene Suppe kocht. Aber wenn es so ist, wie soll man mit so einem sektiererischen Menschen, wie es in Vers 10 heißt, wie soll man da umgehen mit solchen Irrlehrern? Leuten, die klar in eine falsche Richtung führen, nicht Christus im Zentrum haben, immer auf Nebengleisen der Bibel ihren Fokus gelegt haben und dadurch Streit in der Gemeinde verursachen, wie soll man mit ihnen umgehen? Ja, wir haben das schon in Kapitel 1 gehabt, ausführlicher. Jetzt sagt das hier nochmal ganz einfach auf den Punkt gebracht. Ein- oder zweimal zurechtweisen, gerade dieses Wort zurechtweisen, das kommt ganz viel im Titusbrief vor. Und es ist hier nötig. Ein-, zweimal zurechtweisen und dann abweisen. Ja, einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab. Abweisen. Nicht drauf hören. Wegschicken. Das gehört auch zur Gemeindezucht, zu dem ganzen Thema, aber ist nicht genau das, was uns Jesus in Matthäus 18 gesagt hat, die Gemeindezucht. Ja, diese drei Schritte, wenn jemand gegen dich sündigt, dann macht das und jenes, erst allein, dann mehreren und dann die ganze Gemeinde. Ja, das ist nicht dieser Schritt hier, sondern hier handelt es sich nicht um einfach nur private Sünden, sondern hier geht es um öffentliche Lehrer, die öffentlich in der Gemeinde was Falsches lehren. Und da sagt er ganz rigoros, weist die ein- oder zweimal zurecht. Aber wenn sie da nicht drauf hören, dann weise sie ab, ja, dann musst du die Gemeinde davor bewahren. Weil diese Leute sind so verbohrt, dass man sich da auf gar keine langen Diskussionen einlassen soll, sondern sie einfach zurechtweisen. Und wenn sie nicht drauf hören, abweisen. Was habe ich schon mit manchen Leuten diskutiert? Ich meine jetzt nicht hier in der Gemeinde, sondern einfach mit Leuten, die eindeutig falsche Lehren von der Bibel her, aber natürlich nicht biblisch vertreten. Ja, ob das jetzt die sind, die sich Zeugen nennen, eigentlich falsche Zeugen sind, oder ob das mal ein Mann war, bei einer Evangelisation kam der zu mir her, hat mich keine Ahnung wie lange in Beschlag genommen und hat doch allen Ernstes behauptet, er hat schon seit Jahren nicht mehr gesündigt. Vor diesen Jahren gab es mal ein paar Monate, da hat er ein bisschen gesündigt, aber davor auch schon wieder ein paar Jahre nicht mehr. Und ich dachte, bist du Christus oder wer bist du? Also versucht mit Bibelstellen zu zeigen, 1. Johannes Kapitel 1, wer sagt, er hat keine Sünde, der lügt. Nein, das gilt für ihn nicht. Also es gibt wirklich die wildesten Leute, die da bewusst sogar auf einen zukommen und das verbreiten wollen. Und es ist ja gut, es zu versuchen, sie mit einer gesunden Lehre dazu überführen. Aber hier sagt uns der Text ganz klar, man muss sich nicht darauf verbohren. Ja, irgendwann, wenn sie nicht drauf hören wollen, ja, jetzt nicht nach 5 Minuten den gleich wegschicken. Man kann es ja wirklich versuchen, aber wenn man dann merkt, der will gar nicht, ja, nicht drauf hören wollen, dann abweisen, denn man merkt dann, was das hier im Text steht. Da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Das sind keine Christen, deswegen bet lieber dann für sie, anstatt zu viel zu argumentieren. Durchs Evangelium werden sie gerettet, nicht durch viele Argumente. Ja, Paulus oder Jesus, die haben auch nicht immer nur mit den Juden gestritten, sondern irgendwann, als sie widersprachen, haben sie sich auch einfach abgesondert, die Jünger abgesondert. Aber haben deswegen diese Leute nicht aufgegeben. Und das ist auch wiederum wichtig. Ja, wir sollen deswegen die Leute jetzt nicht aufgeben, nur weil man sie abgewiesen hat. Aber muss sich nicht in endlose Diskussionen da verstricken, die den Verwaltungsdienst Gottes nicht fördern. Und wenn dann jemand wirklich Interesse hat, dann können solche Argumente auch gut helfen. Ja, dann kann man auch in so eine Diskussion treten, aber wenn halt jemand will. Sonst verhärtet es oft nur. Römer Kapitel 16 fasst uns das Ganze eigentlich nochmal gut zusammen von diesem Abschnitt hier. Römer 16 heißt es in Vers 17 und 18. Ich ermahne euch Brüder, dass ihr Acht habt auf die, achtet darauf, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Ärgernisse anrichten und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Ja, euch wollen sie Ärgernisse anrichten, aber bei anderen, da ist einfach nur Verführung da. Deswegen aufpassen. Das Schöne ist, es gibt nicht nur Irrlehrer, es gibt auch wahre Verkündiger des Evangeliums. Und um die geht es dann in den nächsten Versen, Vers 12 bis 14, also der zweite Punkt von diesem Text, wo es um die Unterstützung der Prediger des Evangeliums geht. Vers 12 bis 14, ich lese es uns nochmal vor. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. So der zweite Abschnitt in unserem heutigen Text. Ja, bei der Vorbereitung so ein Eindruck, das, was wir das letzte Mal hatten, ja, mit die Herrlichkeit, die wir in Christus haben, mit der Wiedergeburt und Erneuerung und Hoffnung und Erbe und so richtig irgendwie erfrischender, erbaulicher Text. Und trotzdem hier, wir haben genauso Gottes Wort, das genauso wichtig ist wie das andere was wir gelesen haben. Auch wenn jetzt hier Paulus aber nur noch ein paar Anweisungen an Titus gibt. Aber wenn es Gott nicht wichtig gewesen wäre, das hier in sein Wort reinzubringen, dann hätte er eigentlich ja, diese letzten Zeilen auch einfach irgendwie verloren gehen lassen können. Aber hier, wir haben genauso Gottes Wort, wo es jetzt um die Unterstützung für Prediger des Evangeliums geht. Paulus, er hatte immer viele Mitarbeiter um sich. Ja, als Apostel war er unterwegs, hat das Evangelium verkündigt und hatte da immer ein großes Missionsteam. Es war nicht der Paulus, der da alles selber gemacht hat. Ja, der war meistens nicht allein unterwegs. Hatte immer einige Leute um sich, die dann bei ihm direkt waren oder die er auch in verschiedene Gemeinden geschickt hat, um denen zu helfen, wenn es gerade schwierig war oder hier wie bei Titus, die Gemeinde auch erstmal ein bisschen aufzubauen und zu ordnen, als er selber dann weitergezogen ist. Um diese Mitarbeiter, da hat er sich dann aber wirklich auch gekümmert. Da, ja, mit denen, da stand er im Austausch, hat persönlich ja, sie gefördert, geholfen oder eben auch hier direkt die Anweisung gegeben, was sie dann auch machen können. Hier schaut er zum Beispiel, dass es dem Zenas und dem Apollos, dass es ihnen gut geht, dass sie versorgt sind. Ja, die sind im Auftrag Gottes hier unterwegs, gehen extra, ja, haben ihre Heimat verlassen, gehen woanders hin in eine Gemeinde, um denen zu helfen. Und dann schaut er jetzt, dass die auch versorgt sind. Ja, die, nicht jeder kann da so für sich dann einfach arbeiten. Ja, diese Reisen, wo sie machen mussten, die haben Geld gekostet. Und da schaut er, dass die dann gut versorgt sind, wenn sie auf Kreta kommen. Es waren wahrscheinlich die, die den Titus diesen Brief jetzt hier überbracht haben. Ja, vielleicht sollten sie dort mithelfen oder dann einfach nur weiterreisen irgendwo anders hin. Aber dass sie dann versorgt sind, ja, diese Prediger des Evangeliums. Und er bereitet dann auch schon einen Platz für einen anderen von den Missionaren vor, nämlich Artemas oder Tychikus, hier in Vers 12. Ja, er war sich wohl noch nicht ganz sicher, wen er da zur Ablösung für den Titus schicken soll, aber für einen von beiden sollte der Titus schon mal vorsorgen, sodass sie dann gut in der Gemeinde versorgt sind. Wenn der Titus dann woanders hingehen soll, hier nach Nikopolis, ja, so im Westen von Griechenland, ja, hatte dort wohl eine andere Aufgabe. Das war seine Aufgabe hier. Und ja, der Titus war schon manchmal so wie ein bisschen ein Feuerwehrmann für den Paulus. Und jetzt hatte er wohl dort eine andere Aufgabe. Und er konnte den Artemas oder den Tychikus schicken, um das jetzt voll auf Kreta weiterzumachen. Da hat es dann wohl, da er sich sicher war, der Titus, der lenkt es in gute Bahnen. Aber die Leute hier sollen versorgt sein, weil Streiter für das Evangelium sollen frei sein von den Sorgen über das Materielle. Ja, und wenn es möglich ist, dass sie dann weniger oder eben gar nicht dann eben für diese körperlichen Bedürfnisse arbeiten müssen und wirklich Zeit haben, sich um diese wichtigeren Angelegenheiten zu kümmern. Ja, das sagt ja wirklich Titus, guck du nach denen und guck auch, dass die Gemeinde das lernt, nach ihnen zu gucken. Ja, lass aber auch die unseren lernen, sagt er hier, für diese Bedürfnisse, die notwendig sind. Ja, der wollte nicht, dass die ihnen da jetzt eine Villa hinstellen und irgendwie, wo jetzt kommen die tollen Prediger, ja, die müssen jetzt was weiß ich was alles haben, sondern die notwendigen Bedürfnisse, nach denen sollen sie gucken. Ja, das sollen jetzt auch nicht die anspruchsvollen Prediger sein, die da kommen, die erstmal alles mögliche an Forderungen haben, aber notwendige Bedürfnisse. Und die haben wir Menschen einfach mal. Ich will euch das ein bisschen vom 1. Korintherbrief zeigen, noch dieses Thema. Das hat nämlich, da hatte nämlich der Titus auch schon mal eine Aufgabe bei den Korinthern. In 1. Korinther 9 sagt Paulus da auch schon mal so etwas Grundsätzliches dazu, in Vers 14. 1. Korinther 9, 14 sagt er, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Die, die sich dem mehr hingeben, ja, jetzt nicht in ihrer Hingabe Gott gegenüber, ja, das macht hoffentlich jeder einzelne Christ, auch jeder einzelne von euch, aber auch zeitlich, ja, die Gemeinde dafür auch einsetzt und freistellt, die sollen vom Evangelium auch leben können. Nicht, dass sie es gegen Bezahlung quasi ausgeben, aber dass die Gemeinde sie da versorgt. Das soll durch die Gemeinde geschehen. Und da heißt es, dass genau das die Kreter lernen sollten. Ja, die, wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, nur faule Bäuche sind, die nur nach sich gucken, dass es ihnen gut geht, die sollen es lernen. Die sollen lernen, dass es da, also dass es einmal vielleicht selber aus ihnen welche berufen werden, die dann so rausgehen, auch wenn sie da jetzt nicht viel haben, das entbehrlich ist, ja, und jetzt nicht die große Summe da verdienen, sondern nur die notwendigen Bedürfnisse. Auch wenn sie das bekommen, aber dass da vielleicht selber welche von ihnen gehen. Aber auf jeden Fall, wenn von ihnen niemand geht, dass sie dann die da bleiben, dass sie das lernen, die gehen, zu unterstützen. Ja, und es ist natürlich dann auch die Aufforderung an uns, wenn das Wort Gottes uns das hier sagt, dass wir das lernen sollen. Das ist nämlich eine Sache, die zu den guten Werken dazugehört. Wir haben viele Dinge gesehen, die dazugehören im Titusbrief. Das ist eine Sache, die zu den guten Werken gehört, dass man das lernt. So bringt man Frucht für Gott. Zum Beispiel, indem man Prediger des Evangeliums unterstützt. Das ist ein Lernprozess. Ja, er sagt hier, das soll man lernen. Ja, das war nicht, dass der Titus jetzt hingestanden ist und gesagt hat, so ab heute müsst ihr so und so das machen. Nee, sondern das sollen sie lernen. Ich dachte an unsere Situation hier in Deutschland. So wenig, wie wir heute in Deutschland arbeiten müssen für so einen großen Verdienst, war es noch nie in der Geschichte in irgendeinem Land. Ja, es gibt noch ein paar andere Länder neben Deutschland, wo es noch ein Ticken besser ist. Aber wir leben in so einer Zeit, in der so eine breite Masse zu so einem Wohlstand kommt, wo man so viel zur Verfügung hat an Ressourcen, die man für die Weltmission, die da zur Verfügung stehen und stehen können. Ob das jetzt irgendwo in der Welt ist oder hier in Deutschland, das spielt dann mal keine Rolle, aber für die Weltmission. Ja, da könnte so viel mehr auch zur Verfügung stehen. Und das ist was wir ausnutzen sollten, diese Zeit. Ja, wir sehen, es kann was Kleines hier in dieser Welt passieren mit so einem Virus, wo dann so ein, ja, vieles zusammenbricht und dann so ein Reichtum auch schnell zu Ende sein kann. Ja, nicht, dass ich jetzt denke, dass dadurch das alles zu Ende geht, aber es können verschiedene Dinge passieren, dass das irgendwann so sein kann. Aber dass wir dann die jetzige Zeit noch ausnutzen, diesen Wohlstand, den wir haben, da weitergeben zu können. Andere Christen in anderen Ländern, die müssen selber ums Überleben kämpfen und können gar nicht anderen so viel geben. Aber wir können ihnen helfen, dass auch andere dort dann das Evangelium in andere Regionen bringen können, wo sie ja vielleicht nicht mal eine Arbeitsgrundlage dann haben, weil sie da angefeindet werden und alles. Wir können diesen Leuten helfen, können da gut abgeben. Ich denke, vor allem diesen Zweck hat auch unser Reichtum. Dass es diesen Zweck hat, anderen da im Evangelium zu helfen. Im Korintherbrief hat der Paulus das so gelöst. Ich will euch da in 1. Korinther 16 die ersten beiden Verse vorlesen. Da sagt er, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag, das war der Sonntag bei ihnen, an jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich selbst zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Wenn ich aber angekommen bin, so so will ich solche, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, dass sie auch eure Gabe nach Jerusalem bringen. Und so weiter. Da haben viele Gemeinden von einem heidnischen Hintergrund, haben für die Gemeinde in Jerusalem da gesammelt, sodass sie dort das Evangelium besser verkündigen können, weil sie waren verarmt. Ja, dort war eine Hungersnot und diese Gemeinde, die hat ja alles hingegeben, sodass das Evangelium verbreitet wird. Von denen sind viele Leute ausgegangen, die sie wahrscheinlich auch unterstützt haben, dass überall das Evangelium hinkommt. Und die waren selber dann verarmt. Und jetzt sollten die anderen ihnen helfen, sodass sie auch dort, also einmal natürlich wirklich auch ganz körperlich normal versorgt sind, aber eben auch weiter dann das Evangelium verbreiten können. Ja, das Prinzip dabei ist, dass man das Geld in die Gemeinde gibt. Ja, wir haben es ja, ich weiß nicht, ob das bei euch auch allen so ist, ich kenne es aber von vielen so, also das Prinzip, jeder spendet halt irgendwie mal hier ein paar Euro an den Missionar, hier mal ein paar dorthin. Von der Bibel her ist das Prinzip vielmehr, in die Gemeinde das Geld geben, sodass dann die Gemeinde, andere Gemeinden, Missionare oder auch Älteste finanziell unterstützen kann. Und da sagt er, das sind gute Werke oder Frucht, die ein Christ da bringen kann, wie auch Gott ehrt. Und da haben wir im 2. Korintherbrief noch ein Beispiel dazu, in Kapitel 8, 2. Korintherbrief, Kapitel 8. Ich will uns da die ersten 6 Verse vorlesen, das ist das Beispiel von Mazedonien, wie es da das Ganze eben funktioniert hat. Also eine von diesen Gemeinden von einem heidnischen Hintergrund. Damit will er die Korinther ein bisschen anspornen. Sagt er, wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen, sodass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Ja, trotzdem, dass diese Gemeinden selber in Armut gelebt haben, wollten sie gerne helfen und sahen das sogar als eine Gnade von Gott, ja, da anderen helfen zu können, die Geschwister zu unterstützen. Aber das Wichtige war, was hier gesagt wird, sie gaben sich zuerst dem Herrn hin. Selbst haben sie sich Gott hingegeben, weil es geht nicht einfach nur darum, irgendwie viel Geld irgendwo hinzugeben. Wenn man es einfach nur so tut, dann ist es nicht das, was Gott meint mit den guten Werken, die ihn verherrlichen, sondern sich selbst zuerst Gott hingeben. Und dann daher, weil man selbst sich Gott hingibt, dann von dem aus auch alles andere hinzugeben. Ob das jetzt ans Geld ist, oder aber auch Zeit, ob seine Gaben, ja, einfach irgendwelche anderen Ressourcen, seine Kraft, all das einzusetzen fürs Reich Gottes. Weil das ist was wir dem Reich Gottes schulden. Ja, da heißt es in 3. Johannes, im 3. Johannesbrief, in Vers 5 bis 8, dass wir es den Verkündigern des Evangeliums schulden. 3. Johannesbrief, Vers 5, heißt es, Geliebter, ja, es geht an den Gaius, dieser Brief, Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben. Und du wirst wohltun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Denn für den Namen, also für den Namen Jesu, da sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. schulden es diesen Verkündigern des Evangeliums. Weil die sollen nicht von den Heiden nehmen, irgendwie so zur Unterstützung. Ja, weil das würde dort die Werksgerechtigkeit eigentlich mehr nur fördern. Ja, also wir haben jetzt ihrem Gott was gegeben, jetzt wird er ja auch uns irgendwas geben. Ja, oder es ist ja auch teilweise so, wessen Brot man isst, dessen Lied man singt, ja, wenn man da was von den Heiden nimmt oder darauf angewiesen wäre, würde man da vielleicht auch ein bisschen schöner reden. Die könnten aber genauso auch sagen, ja, ihr Gott, der versorgt sie ja gar nicht. Was ist denn das für ein Gott? Und schon automatisch ist man irgendwie da der Teilhaber. Deswegen, von den Heiden haben sie nichts genommen. Die Gemeinde soll sie da unterstützen. Und Unterstützung ist nicht einfach nur Geld. Ja, Unterstützung, hier heißt es zum Beispiel auch Gastfreundschaft. Ja, und dann auch ausstatten für die Reise, ja, was man da alles braucht. Aber auch Gastfreundschaft oder auch geistlichen Beistand, dass man Kontakt hält, dass man auch mit Rat und Tat zur Seite steht, wirklich treu auch für sie betet und so weiter. Das kann wirklich verschiedene Dinge meinen, diese Unterstützung. Und zwar nicht nur bekannten Leuten, die wir vielleicht irgendwie kennen, sondern hier heißt auch an den Fremden, auch an ausländischen Christen, wie diesen Nicht-Kretern hier, ja, sollten die Kreter das lernen. Was man Christus tut, nee, was man Christen tut, das tut man Christus. Ja, oder wenn man Christus etwas tun will, soll man es Christen tun. Das ist eigentlich so eher dieser Grundsatz. Ja, Matthäus 25 sagt Jesus ja, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist eigentlich was, um was es im Titusbrief geht, was es da Gott geht. Dass das, was bei einem innerlich passiert ist, ja, durch die Wiedergeburt, das haben wir da im Titusbrief letztes Mal in Kapitel 5 gelesen, durch die Waschung der Wiedergeburt, was da innerlich an mir passiert ist, dass ich neu geworden bin, Kind Gottes, das soll jetzt äußerlich sichtbar werden. Ja, sodass es dem Reich Gottes dient, dass es ihn als Herrscher in dieser Welt verherrlicht und dadurch auch sichtbar macht. Denn so wie du als ein Christ lebst, zeigst du, wer dein Gott ist. Oder das zeigt was über deinen Gott. Ja? Interessiert sich jemand nach einer scheinbaren Bekehrung einfach immer nur noch in gleicher Weise wie vorher für sich selbst, dann sehen andere da eigentlich einen schwachen Gott, ja, der diese Person nicht verändern kann. Ja, oder wenn man vorher einfach nur ein Nörgler war und es danach immer noch in gleicher Weise ist, dann sehen andere nicht die Heiligen der Macht Gottes an dir. Aber wenn da auf einmal jemand sagt, ich bin Christus begegnet, und der jetzt mein Leben und mein Charakter verändert, so total zum Guten, dann werden andere was von der Macht Gottes an dir sehen. Das ist ein Prozess, das geschieht nicht von heute auf morgen komplett. Aber wenn nach Jahren immer noch keine Veränderung passiert ist, dann war es nichts. Ja, dann war da nie einer, der das verändert. Weil der Heilige Geist ist mächtig und er wird verändern. Wenn da keine Veränderung ist, dann war das nie eine Wiedergeburt. Auch wenn es nie perfekt sein wird, das ist gar nicht die Frage. Aber eine Veränderung, die muss stattfinden. Und deswegen eigentlich Vers 14 fasst es nochmal gut zusammen. Auch somit ein Teil des ganzen Titusbriefes. Lasst aber auch die unseren lernen, sie sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Und damit kommen wir noch zu dem letzten Punkt, nämlich dem Abschlussgruß und damit auch noch ein bisschen zur Zusammenfassung des ganzen Briefes. Ich lese nochmal Vers 15. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Diese gegenseitigen Grüße, die kommen ja viel in der Bibel, in den Briefen vor. Paulus war, und auch den anderen Schreibern, denen war die Einheit der weltweiten Gemeinde da wichtig. Deswegen haben sie auch diese Grüße untereinander mal so verbreitet. Ja, es gab dort kein Telefon, Handy, die Post, die hat auch ein paar Monate gedauert, wenn man tausende Kilometer auseinander gewohnt hat, war entsprechend teuer. Deswegen hier, diese Grüße waren da auch wirklich was Wertvolles, auch um die Gemeinden zusammenzuhalten. Einfach auch das Interesse, wie es anderen Geschwistern geht, weil man auch den Verfolgten, ja, dass man für sie mitbeten kann, sie vielleicht auch anderweitig unterstützen kann. Das ist dann heute nicht anders. Und deswegen, ja, wir haben auch hier bei uns in der Gemeinde ja immer diesen Grüße-Teil, wo andere einen Gruß weitergeben können, vielleicht auch Kranke oder so, dass man wieder daran erinnert wird, für sie betet. Das hat wirklich auch seinen Ursprung hier in der Bibel. Und dann sagt er, die Gnade sei mit euch allen. Ja, also dieser Brief, er ging nicht nur an Titus, sondern es heißt euch. Ja, die anderen, die in der Gemeinde, sollten natürlich auch diesen Brief lesen oder vorgelesen bekommen, sollten dann dadurch auch sehen, Titus hat diese Autorität von dem Apostel, er soll das jetzt wirklich hier auch durchsetzen. Am Briefanfang haben wir gelesen, in Vers 4, Gnade und Friede von Gott. Ja, da hat er ihnen gesagt, Gnade und Friede euch. Und jetzt hier am Briefende heißt es, Gnade sei mit euch. Und das ist ein Schema, das zieht sich bei Paulus immer durch. Am Anfang von dem Brief sagt er immer, die Gnade sei euch, Gnade und Friede euch. Und ich denke, wenn wir ausdrücken, jetzt, ich schreibe euch hier was wirklich im Auftrag von Gott. Ihr erhaltet jetzt ein Wort Gottes und jetzt, dadurch kommt euch Gnade und Friede, kommt jetzt zu euch. Durch dieses Wort Gottes kommt jetzt Gnade und Friede zu euch. Und dann, wenn ihr das gelesen habt, wenn ihr zum Ende dieses Briefes seid, dann bleibe dieses Wort Gottes, also die Gnade, die bleibe jetzt bei euch. Deswegen jetzt, sie sei mit euch. Ihr habt gerade die Gnade Gottes gehört in dem Brief. Und jetzt sei sie weiter mit euch. Wirklich dieser Gnadenstrom, den wir von Gott bekommen, vor allem auch durch sein Wort, der soll immer größer bei uns werden. Und der Friede Gottes soll immer mehr auch unsere Gedanken bestimmen. Diese Gnade, die uns verändert und der Friede, der dann auch in unserem Herzen ist, selbst da, wo wir diese Heiligung Gottes noch nicht sehen, wo wir noch auch Schuld in unserem Leben sehen, dass auch da Friede ist, weil wir wissen, Christus hat alles für uns bezahlt. Dass das immer mehr in uns wächst. In Christus ist keine Verdammnis mehr, sondern einfach nur der Friede und die Gnade Gottes. Das sind Dinge, die sollen bei uns immer mehr wachsen. Weil wenn wir so den Titusbrief zusammenfassen, dann hat er mit Gnade zu tun. Wirklich mit Gnade, auch wenn es viele Aufforderungen sind, sondern mit der Gnade Gottes zu tun. Da ist immer der Ursprung. Im Titusbrief geht es um Ordnung der Gemeinde durch eine gesunde Lehre. Dadurch soll die Gemeinde geordnet werden, sodass dann auch jeder einzelne Gläubige gesund sei im Glauben und eben nicht auf einem selbsterdachten Fundament steht, was wirklich gefährlich ist. Und dann geht es im Zweiten auch noch um die Auswirkung dieser Lehre, die Auswirkung des Evangeliums aufs Leben eines jeden Gläubigen, unter anderem eben in Form von guten Werken, die dann nach außen strahlen, sodass Gott dadurch verherrlicht wird. Darum geht's. Die Motivation dafür ist immer Christus. Was hat er für uns getan und was wird er noch tun bei seiner Wiederkunft? Das ist die Motivation, die immer wieder reinfließt in den Timotheusbrief, in den Titusbrief, vor allem Kapitel 2 und Kapitel 3. Von daher das Ganze tun, zu Gottes Ehre leben. Der Titusbrief, er spricht stark in unseren Alltag rein. Ja, viele konkrete Aufforderungen, die sind vielleicht nicht immer ganz so angenehm, weil man merkt, ja, okay, da sollte ich noch. Aber wenn wir das gehört haben, dann verherrliche doch deinen Gott dadurch, dass du entsprechend lebst und es nicht einfach so tust, sondern entsprechend dem lebst, indem du auf Christus schaust. Ihn anschaust, was er alles für uns getan hat. Von daher diese ganzen auch praktischen Dinge tun. Damit schließe ich den Titusbrief und will noch beten zum Abschluss. Vater, mit allen Aufforderungen aus deinem Wort wollen wir zu dir kommen und bekennen, wir können es nicht, Herr. Ja, uns fallen noch diese Dinge ja schwer. Ja, was wir auch in Titus 3 gelesen haben. Ja, uns fällt es viel einfacher, was wir da in Vers 3 lesen, diese ganzen schlechten Dinge. Das fällt uns viel einfacher, aber das, was wir davor lesen, sodass einfach du verherrlicht wirst auch durch Frieden und Liebe. Das fällt uns schwer, Herr, und ich darf meine eigenen Sünden bekennen. Vielen Dank, Herr, dass bei dir Vergebung ist. Herr, ich will dir da danken und bitten, dass du uns durch diese Vergebung doch es schenkst, dass wir da motiviert sind und voll Freude sind und zu deiner Ehre nach diesen guten Werken zu leben. Hilf du uns bitte und schenkst uns, dass wir auch da wirklich aufeinander achten und ganz auf dein Reich ausgerichtet sind und uns Weisheit gibst, auch mit all dem, was du unseren Ressourcen anvertraut hast. Danke dir dafür, Herr. Amen.